Himmlischer Vater, wir sind darauf angewiesen, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Und darum bitte ich dich, dass das jetzt passiert, dass du das, was ich sage, von dem du schon weißt, was ich sage und bei wem was ankommen soll, dass du das bewirkst. Dass zwischen dem, was ich spreche und dem, was ankommt, dass du da wirkst. Darauf sind wir angewiesen und darum bitte ich dich, dass das jetzt passiert. Dein Wille geschehe. Amen. Die Ute hat eine gute Einleitung gehabt. Das Thema Gott braucht keine Helden. Ich weiß nicht, halt es bei euch auch so oder halt das nur bei mir so? Kann man da... Das klingt, als ob ich im Kölner Dom wäre. Aber der wäre ganz schön leer jetzt. Okay, passt. Also, ich finde die Tasse toll, weil die Tasse hat eine Macke. Hat außer mir noch jemand da, auf den das zutrifft. So eine Tasse ist halb voll, ist halb leer, ist zu groß, ist zu klein, schmutzig, also heldenhaft ist da nichts. Den Titel habe ich übrigens geklaut, kann man nicht sagen, abgelesen. Es gibt ein Buch, das heißt so, hat aber mit dem Inhalt eigentlich gar nichts zu tun. Ich werde es nachher konkret in Zusammenhang stellen mit dem Abendmahl und wie das so zusammenhängt. Held sein, ich weiß nicht, wie eure Fantasien so sind. Schon als kleines Kind habe ich mir im Traum Sachen gewünscht, gerade biegen zu können, tun zu können, die ich im Leben leider oder vielleicht zum Glück nicht kann. Ich denke, den Jüngern könnte es so gegangen sein, als Jesus die ersten Menschen geheilt hat. Wow, würde ich auch gern können. Und mal Berge versetzen, Superman kann das, wir können es nicht. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Manches von dem, was ich sagen werde, insbesondere die Fakten, die sind nicht von mir, sondern die habe ich aus einem Vortrag von Professor Sigi Zimmer, der war Dozent an der PH in Ludwigsburg. Und wenn ihr irgendwann mal nicht folgen könnt, weil es relativ dicht wird, macht nichts, wenn ihr eine Minute später wieder einsteigt, verpasst da nichts wirklich Schlimmes. Verpasst aber natürlich was. Ihr könnt aber den ganzen Vortrag auch hören, der ist aber ungefähr 90 Minuten. Ich habe nur vielleicht 5 oder 10 Minuten höchstens von Fakten rausgenommen, aber es ist relativ dicht. Nur es kommt nicht, längst nicht alles von mir, was ich heute Morgen sage. Gott braucht keine Helden oder die Botschaft vom Abendmahl. Das ist der zentrale Text. Nur Abendmahl wäre sehr verkürzt dargestellt, wenn man tatsächlich nur den eigentlichen Abendmahlstext, den die meisten von euch wahrscheinlich auswendig können, weil jedes Mal, wenn wir hier Abendmahl feiern, lesen wir diesen überlieferten Text zum Abendmahl. Aber das Abendmahl sind nur ein paar Verse in einem größeren Zusammenhang. Und weil der relativ groß ist, werfe ich ihn nicht an die Leinwand, weil sonst wird ihr mit Lesen beschäftigt. Und den zentralen Text glaubt ihr zu kennen, ihr kennt ihn aber gar nicht. Ich beziehe mich jetzt auf den Text, Markus 14, Verse 12 bis 25, da merkt ihr schon, da ist ein bisschen mehr als nur die 3, 4 Verse vom Abendmahl selber. Und gegliedert habe ich ihn so. Erstmal die Umstände, und die sind ausgesprochen wichtig, um zu verstehen, was passiert da eigentlich in dem Abendessen selber. Ich möchte ja wieder wie so eine Zwiebel mich dem Thema so langsam nähern, und die äußerste Schale wäre mal zu gucken, wie ist denn Jesu Leben so verlaufen? Ach so, wegen dem Licht, ja, okay. Das ist aber nicht schön, weil ich habe mal gesagt, ich mache das extra dahin, damit ihr das Kreuz seht. Jetzt ist das Kreuz für manche nicht zu sehen. Okay, also Gott braucht keine Helden. War Jesus ein Held? Wenn man mich fragen würde, wenn nicht Jesus, wer dann? Ich weiß nicht, ob Jesus das auch gesagt hätte. Jesu Leben war, so ist überliefert oder behauptet man, beginnt mit der Geburt im Jahre 0 für ihn und auch für unsere Zeitzählung und endete mit circa 30 Jahren. Das hier sind so, sagen wir mal, die Highlights, die wir aus der Bibel rausnehmen können. Und da kann man sagen, also die Geburt war ein Highlight. Und dann passierte ungefähr 27 Jahre lang fast nichts. Eine kleine Begebenheit haben wir hier. Das ist, ich glaube, 6 war er da. Da ist berichtet, dass Jesus im Tempel war und dann mit seinen Eltern einfach nicht nach Hause gegangen ist. 12, gut. Also 2 mal 6, gut. Das war jetzt ein Test. Der Test, ob ich rechnen kann. Okay, und dann ist jetzt lange Zeit nichts passiert, bis er ungefähr 27 Jahre alt war. Das heißt, nichts passiert, stimmt nicht. Er hat wahrscheinlich als ältester Sohn der Familie, Zimmermannshandwerk hat er ja gelernt, den Betrieb weitergeführt. Wahrscheinlich waren seine Geschwister die Mitarbeiter und er war der Chef. Aber über diese Zeit ist wenig bis fast nichts berichtet. Und dann geht's los. Dann tritt er auf in Galiläa. Die meisten Texte in den Evangelien berichten davon. Und Jesus hat ungefähr 30 Jahre gelebt. Also hier könnte sich ungefähr 30 Jahre denken, das ist nicht so wichtig. Ich möchte mir erst mal das hier anschauen. Und zwar sind das die letzten 2 Wochen in Jesu Leben. Und zwar ist das die Zeit, wo er nach Jerusalem kommt. Und da findet ja auch das Abendmahl statt. Und da geht es weiter, da kommt eins nach dem anderen. Da ist dann solche Dinge wie Einzug in Jerusalem. Als er im Tempel war, das Abendmahl, Kreuzigung, Auferstehung, ein Schlag nach dem anderen. Und darum, wo es heute Morgen geht, das ist so ein ganz kleiner Aspekt hier oben. Ein ganz, ganz kleiner, dichter Abschnitt. Und den möchte ich euch vorstellen. Im Detail. Jerusalem zur Zeit des Passafestes. Ich weiß nicht, war von euch schon mal jemand in Jerusalem? Soll sehr staubig sein. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner heute Jerusalem hat. Man schätzt, dass es damals so 15.000 oder 30.000 bis 60.000 Einwohner waren. Genau kann man das nicht mehr nachvollziehen. Ja, danke schön. Das war Jerusalem. In Jerusalem war das geistliche Zentrum des Judentums, sprich dort war der Tempel mit den ganzen, mit der Priesterschaft drumherum. Das war schon kein mittelständisches Unternehmen mehr, das war schon fast global, weil die Priester waren ja nicht nur in Jerusalem, sondern auch ein bisschen weiter drumherum. Dort war der Sitz des Hohen Rates, das war das oberste Gremium der Juden für geistliche Belange, für politische Belange und natürlich auch für religiöse Dinge. Da wurde entschieden, da war das Machtzentrum. Das ist wichtig zu wissen. Und wenn jetzt Passafest war, dann war das eine besondere Zeit, weil da waren nicht nur 30.000, 40.000 Menschen in Jerusalem, da waren es 5 bis 10 Mal so viel. Jetzt stellt euch mal vor, in Bamberg, wir haben jetzt hier so 70.000, 75.000 Einwohner, wir feiern ein Festival, Bamberg richtet das aus und es kommen ungefähr 300.000 bis 500.000 Leute her. Wo wohnen die? Also da wäre jede Wiese, jede Ferienwohnung, jedes Waldstück im Umkreis von 10 Kilometern wäre wahrscheinlich mit Zeltdörfern belegt. Zu essen, weiß nicht, ob die Läden dann leer wären. Das wäre logistisch eine wahnsinnige Herausforderung. Das war für Jerusalem nicht anders. Die Leute kamen schon deutlich früher, so 1 bis 2 Wochen vor dem Passafest kamen sie. Die Stadt war voll mit Menschen aus Jerusalem und der Umgebung aus der ganzen Welt. Das war eine Gemengelage, die war nur einmal im Jahr, aber die war heftig. Und da kam ein zweites dazu, weil so viele Menschen in Jerusalem waren, kam Pilatus, der normalerweise sich gar nicht in Jerusalem aufhielt, extra nach Jerusalem. Der hat, glaube ich, am Mittelmeer eine Residenz gehabt. Das war viel schöner, wärmer, nicht so stickig, nicht so hochgelegen, nicht so viele Juden. Da war er da. Und eine wahnsinnige Militärpräsenz. All dieweil da immer die Befürchtung war, es könnten Unruhen geben. Da, wo so viele Leute sind, da kann es auch mal zum Streit kommen. Und das römische Militär war alles, nur eins nicht, zimperlich. Also wenn da was war, erstmal draufhauen und vielleicht hinterher fragen, ob es was zu klären gibt, aber bestimmt nicht vorher. Das heißt, das war eine ganz kritische Zeit, auch für den Hohen Rat, weil die waren für die Ordnung erstmal zuständig. Das war erstmal deren Job. Und deshalb hatte diese Zeit eine ganz schöne Brisanz. Und ausgerechnet dann kommt Jesus nach Jerusalem. Und das Erste, was von ihm berichtet wird, er reitet auf einem Esel. Und das ist so ein Anklingen auf eine Königswürde. Und die Menschen legen ihm Kleider und grüne Zweige hin und singen und schreien Hosianna. Also eins war klar, Jesus hatte eine Menge Sympathisanten und Fans in Jerusalem zur Zeit dieses Passafestes. Die wussten schon von ihm. Die meisten kannten wahrscheinlich noch nichts von Jesus, weil Jesus bis dahin nur in Galiläa gelebt hat. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Die ersten 27 Jahre seines Lebens war er in Galiläa. Und Galiläa gehörte zu Herodes Antipas. Und das gehörte nicht zum Römischen Reich und auch nicht zum Machtbereich des Hohen Rates. Wahrscheinlich haben die meisten Menschen, die in Jerusalem waren, Jesus überhaupt nicht gekannt und von dem vielleicht auch noch nie was gehört. Aber einige doch, sonst hätten sie ihn so nicht empfangen. Und der Rest, die letzten paar Wochen, spielen alle in Jerusalem statt. Und es war kein Zufall, dass Jesus nach Jerusalem gegangen ist zur Zeit des Passafestes. 3 Wochen vorher wäre nichts passiert, 3 Wochen nachher wäre nichts passiert. Aber um diese Zeit, das hat er sich so ausgesucht oder Gott hat mir gesagt, jetzt. Und was macht er, was wird berichtet? Er geht in den Tempel, schmeißt die Tische der Geldwechsler um, schmeißt die Körbe mit den Opfertieren, mit den Tauben um. Und die Tauben waren für viele Pilger wichtig, weil die konnten sich kein Lamm leisten. Und dann konnten sie eine Taube als Ersatzopfer nehmen. Ja, da schmeißt er die um. Hat der nicht mehr alle Tassen im Schrank? Er kündigt das Ende des Tempels an. Heute, 2000 Jahre später, wissen wir, das hat er jetzt im Moment nicht so wörtlich gemeint. Aber für die Juden müsst ihr überlegen, was das heißt. Das ist das geistliche Zentrum. Da hängen, ich weiß nicht, ob es Tausende sind, aber viele hundert Arbeitsplätze dran. Die Priester, das war ja eine Wirtschaftsmacht. Ja, ohne Tempel brauche ich keine Priester mehr, brauche ich auch keinen Hohen Rat mehr, da gibt es kein geistliches Zentrum. Also was Jesus da sagt, ist heftig. Was maßt er sich an? Und er hat in dieser Zeit einige Gespräche auch mit den Führenden aus dem Hohen Rat geführt. Ein paar davon wird berichtet und es war nur Dissens. Sprich, mit dem Verhalten, das Jesus da an den Tag legt, hat er die Autorität des Hohen Rates ignoriert, untergraben. Das war ein Affront. Da ist Böhmermann und Erdogan gar nichts dagegen. Das, was Jesus sich da leistet. Und eins war den Beteiligten klar, das wird kein gutes Ende nehmen. Und der Hohe Rat, der war da mächtig unter Druck. Denn das, was Jesus da getan hat, hat er in aller Öffentlichkeit getan. Das war ja nicht so, dass es so keiner mitbekommen hat. Also im Tempel kriegt man alles mit. Und ich bin mir sicher, von den mehreren hunderttausend in Jerusalem, also so schnell geht die stille Post, wahrscheinlich innerhalb von einem Tag wussten die meisten Menschen, dass da was vorgefallen war und dass da ein Jesus eine Menge Randale macht. Und sagt, oh oh, den kann der Hohe Rat eigentlich nur aus dem Verkehr ziehen. Denn er war verantwortlich, dass keine Unruhe passiert. Und wenn man weiß, dass Jesus da so ein paar Fans hat, Der kommt aus Galiläa und da war eine Menge Galiläer jetzt in Jerusalem. Die würden Jesus unterstützen. Und wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann kriegen es die Römer in den Griff. Und das war vielleicht dann das letzte Passafest. Außerdem hat Jesus einen Tempelfrevel begangen, indem er sagte, ich reiße den Tempel ab. Das heißt, er hat sich nach den religiösen Gesetzen strafbar gemacht. In aller Öffentlichkeit. Das konnte der Hohe Rat nicht stehen lassen. Er hätte nicht nichts tun können. Ein Unding. Das heißt, Jesus hat sie gezwungen zu handeln. Also das muss man sich vorstellen. Durch das, was Jesus gemacht hat, hat er den Hohen Rat, dem wir heute sagen, die Schlimmen, die Bösen, ne, was haben die gemacht? Jesus hat sie gezwungen. Die konnten gar nicht anders. Auch manches später, die Bestrafung, manches ist vorgeschrieben. Sagt ihr Bösen, ne, das war religiöse Vorschrift. Die haben getan, was sie tun mussten. Und ich denke, Jesus hat das gewusst und hat es trotzdem getan. Das ist wichtig im Vorfeld zu wissen, in was für eine Stimmung später das Abendmahl stattgefunden hat. Das war kein friedliches Abendessen, das ist vorher gelaufen und die Jünger waren ja auch nicht doof. Die kriegen das auch mit. Auch die Diskussionen. Jesus, was machst du? Bist du von Sinnen? Diesem Geschehen direkt im Vorfeld des Abendmahls schließt sich der Verrat an. Der Verrat, ganz praktisch gesehen, war eigentlich nur Folgendes, dass Judas später nach dem Abendmahl zur Tempelpolizei gegangen ist. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, der Hohe Rat hat Polizeigewalt. Also die Römer haben diese Gewalt abgetreten. Die gesagt, ihr könnt verhaften, ihr könnt Recht sprechen, nur töten. Todesurteile dürft ihr nicht vollstrecken und nicht aussprechen. Das ist römisches Recht. Das dürft ihr nicht. Und Judas ist zu dieser Tempelpolizei gegangen und hat ihm gesagt, ich weiß, wo Jesus ist. Und das war Gold wert. Denn stellt euch vor, 500.000 Leute in Bamberg, es gibt keine Fotos, die Fotografie war noch nicht erfunden, find da mal so einen und sagt, der ist es. Unter 300.000 Leute. In aller Öffentlichkeit, das geht nicht. Das heißt, wenn sie Jesu habhaft haben wollten, dann mussten sie ihn heimlich aus dem Verkehr ziehen. Und deshalb dieser Verrat. Judas hat der Tempelpolizei gesagt, um die Zeit werdet ihr Jesus im Garten Gethsemane finden. Das war der ganz praktische Verrat, den Judas begangen hatte. Ich denke auch, könnt mir vorstellen, dass Jesus selbst das geahnt hat oder Gott von langer Hand vorbereitet, dass es eben keine Massenpanik, kein Abschlachten im Zusammenhang mit seiner Verhaftung gibt. Aber berichtet davon ist nichts, das ist jetzt reine Mutmaßung. Aber im Zusammenhang mit diesem Verrat gibt es einen Text und der, denke ich, ist für das Abendmahl im Vorfeld, finde ich, ein ganz zentraler Text. Ich lese Matthäus 17, 18. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und während sie bei Tische saßen und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der mit mir ist. So, und jetzt kommt dieser Satz. Sie fingen an, betrübt zu werden. Man könnte sagen, sie waren bestürzt, sie waren entsetzt. Und einer nach dem anderen sagten zu ihm, doch nicht ich. Einer nach dem anderen fragte Jesus, doch nicht ich. Das heißt, jeder der Zwölfe war sich nicht sicher, ob er noch zu Jesus halten wird, wenn es drauf ankommt. Und ganz ehrlich, mit der Vorgeschichte, wer von uns könnte sagen, ich auf keinen Fall. Sie wussten, wenn Jesus verhaftet wird, könnte es sein, dass sie mitverhaftet werden. Sie waren ja schließlich seine engsten Mitarbeiter. Und Dass der Hohe Rat reagieren muss, das wussten sie. Da kommt was auf uns zu. Und jetzt sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und keiner der Zwölfen war sich sicher, dass er es nicht ist. Jeder bastelte schon an einem Plan B. Wie komme ich aus dieser Chose im Ernstfall wieder raus? Das ist das eine. Das zweite ist, wenn Jesus verhaftet wird, ja, das würde doch die Kompetenz, das, was Jesus gesagt hat, widerlegen. Denn dann hätte der Hohe Rat recht. Wenn Gott mit Jesus ist, dann kann der Hohe Rat mit Jesus gar nichts machen, weil Gott ist mit ihm. Wird er verhaftet, dann wird das doch in Zweifel gestellt. Heißt, die müssen sich gefragt haben, hat Jesus nicht ein wenig übertrieben? Bin ich vielleicht einem Betrüger aufgesessen, einem Scharlatan? Jetzt kommt es zum Schwur. Und deshalb war das Abendmahl, was danach folgt, kein fröhliches Mahl. Die standen alle unter Druck. Jesus stand unter Druck und die Jünger standen unter Druck. Da gibt es keine Witze mehr, sonst was. Ich glaube, die werden mehr geschwiegen haben als geredet. Und dann kommt das Abendmahl. Einmal möchte ich was zum Ablauf sagen und dann wusste ja Jesus, dass er sterben wird. Kann man von ausgehen. Von so wie er redet, sagt er, das steht kurz bevor. Da überlegst du dir vielleicht doch mal, was sagst du dann noch? Und das war Jesus wichtig. Zum Ablauf. Der ist im, wie gesagt, den lesen wir ja öfters vor. Nur einen kleinen Teil lassen wir weg. Es war so, dieses Abendmahl hatte eine Liturgie. Und die Liturgie wurde vom Hausvater oder von einem Gastgeber praktisch vorgetragen. Und dann gab es ein Dankgebet, da steht in unserer Überlieferung nur, er sprach das Dankgebet. Und dieses Dankgebet hat einen ganz bestimmten Text, der wird wohl heute noch im Judentum auch so verwendet. Da heißt es am Anfang, wenn das Brot ausgeteilt wird, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welten, der du die Frucht des Korns sprießen lässt. Und dann sagen alle Amen und das Brot wird rumgereicht. Zum Schluss nimmt der Hausvater und dann ist das Abendessen sozusagen eröffnet. Und wenn das Abendessen beendet wird, dann spricht der Hausvater oder der Gastgeber ein Segensgebet. Und da heißt es, gepriesen seist du, Herr und Gott, König der Welten, der du die Frucht des Weinstocks sprießen lässt. Und dann sagen alle Amen und das Essen ist beendet. Das ist der Ablauf, den sie wahrscheinlich hunderte Male erlebt haben. Und jetzt macht Jesus etwas anderes, etwas Ungewöhnliches, etwas, was man sagt, hat er nicht mehr, was macht er hier? Nachdem Jesus mit dem Tod gerechnet hat, lässt er das einfließen. Und als er das Brot austeilt, sagt er, nehmt, das ist mein Leib. Da müssen sich Jünger gefragt haben, warum sagt er das? Wir wollen doch jetzt essen. Was meint der damit? Ich glaube nicht, dass sie in der Stimmung, in der Lage komplett realisiert haben, was da passiert. Ich glaube, das ganze Abendmahl, das haben sie jetzt hinterher verstanden, was da alles passiert ist. Und am Ende des Mahls, als dann der Wein ausgeteilt wird und jeder so seinen Becher oder jeder aus dem Becher getrunken hat, zum Schluss eben trinkt der Gastgeber und das Amen, es ist vorbei. Und dann sagt Jesus, das ist mein Blut, das ist das Blut meines Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich werde davon nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, wo ich es trinken werde im Reich Gottes. Das muss die Jünger in totale Bestürzung bringen. Die Liturgie wird geändert und Jesus sagt lauter komische Sachen. Und wir stehen hier unter Druck und eigentlich würde man gerne erwarten, sag mal, wie es jetzt weitergeht. Sag mal den nächsten Schritt oder hilf uns mal raus aus der Plan B-Misere. Das, glaube ich, wären meine Gedanken. Jesus, sag mal was ich jetzt Wichtiges brauche. Und Jesus sagt das. Aber damit sagt er alles, was wichtig ist. erklärt ein für alle Mal, er wird durch Blutvergießen sterben. Und Blutvergießen heißt, er wird eines gewaltsamen Todes sterben. Und er sagt, das ist ein Bund, den ich damit schließe, und zwar für viele. Und das Wort viele damals heißt eigentlich übertragen für alle. Also für unbegrenzt viele, nicht nur für die 12, nicht nur für die Leute in Jerusalem, für alle. Das heißt, das, was hier passiert, passiert für alle Menschen, in Klammern, die mich kennen, die mich nicht kennen, die an mich glauben, die nicht an mich glauben, für alle. Da gibt es keine Grenze. Das, was da passiert, gilt allen Menschen, ob sie es glauben oder nicht, ob sie es wissen oder nicht. Und dann gibt er einen Ausblick und sagt, das ist aber nicht das Ende. Wahrlich, ich werde davon nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, wo ich es trinken werde im Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das war das, was Jesus die ganzen 3 Jahre verkündet hat. Da hat es angefangen. Ständig, müsst ihr mal nachlesen in den Evangelien, ständig redet er vom Reich Gottes. Und seine Botschaft ist, das Reich Gottes kommt. Und wahrscheinlich war er der Überzeugung, das ist das Kommen und da. Ab dann ist es da. Mit Jesu Leben oder mit Jesu Auferstehung spätestens ist das Reich Gottes da. Das Dumme ist nur, dass wir es oft nicht wirklich sehen können. Aber seitdem ist in der Welt etwas anders. Und das sagt Jesus. Und damit sagt er noch eins. Ich werde nicht mehr trinken. Er sagt nicht wir. Das war für die Jünger, wenn sie hingehört haben, so eine Entwarnung. Sagt, ich werde einen gewaltsamen Tod sterben. Von euch ist hier keine Rede, ihr nicht. Da hätten sie das erste Mal wahrscheinlich aufatmen können. Interessant finde ich noch, was Jesus bei seinen letzten Worten nicht sagt. Denn manchmal ist das, was man nicht sagt, ja fast bedeutender wie das, was man sagt. Zumindest bei uns Menschen ist das so, bei Jesus. Aber auf jeden Fall sagt er nicht, was müsst ihr tun, verhaltet euch so oder so. Keine Appelle, keine Forderungen, keine Verhaltensregeln, keine Wünsche, keine Gebote. Jesus fordert nichts. Vielleicht, weil er weiß, da sitzen 12, die im Moment wahnsinnig an sich zweifeln, an ihrer Treue, für die vieles zusammengebrochen ist. Die sich vielleicht wie Tasse leer gefühlt haben. Da ist nichts mehr, da ist höchstens noch Fassade. Und Jesus war nicht dumm, er hat das gewusst und sagt, ich fordere von euch nichts. Im Gegenteil, ich habe etwas für euch. Ich gebe mein Leben für alle und ich werde wiederkommen. Das Abendmahl bezeichnen wir als ein Gedächtnismahl. Und ich denke, es ist ein Gedächtnismahl nicht für Helden. Gott braucht keine Helden. Jesus braucht keine Helden. Die 12 waren keine Helden. In Klammern, wenn man ehrlich ist, Gott braucht niemanden. Also Gott ist sich selber genug. Soll keiner meinen, Gott ist auf uns angewiesen, in irgendeiner Form irgendwas zu tun. Nein, Gott ist auf niemanden angewiesen. Gott braucht niemanden. Klammer zu, eben auch keine Helden. Du darfst Held sein, ich will das niemandem ausreden. Aber Gott baut sein Reich mit Gescheiterten, mit Leuten, die nicht mehr alle Tassen in dem Schrank haben, mit Menschen, die Angst haben. Und deswegen ist dieses Abendmahl ein Gedächtnismahl für Gescheiterte, für Versager, für Verräter. Als Judas diesen Verrat begangen hat und kommt, sagt Jesus, Judas, mein Freund. Und nicht, Judas, du Verräter, ich hab dich lieb. Später, als Jesus auferstanden ist, sagt er den Jüngern, bitte sagt dem Petrus, Das war nämlich der, wo die Tasse keinen Boden mehr hatte. Sagt dem Petrus, dass ich ihn lieb habe. Das müsst ihr ihm sagen, der wird es nicht glauben. Und das steckt hinter Abendmahl. Ein Gedächtnismahl für Gescheiterte, für Versager, für Menschen, die Fehler machen und gemacht haben und weitermachen werden. Und ich denke, das war die Botschaft, die Jesus wichtig war. Das wollte er weitergeben. Ich baue mein Reich mit Leuten wie euch. Mit Leuten wie uns. Und wenn wir das nächste Mal Abendmahl feiern, dann habt das im Kopf. Abendmahl ist für diejenigen, die keine Helden sind, die gescheitert sind, die Fehler machen. Und da schließt sich keiner aus. Und da ist auch keiner aus meiner Sicht in der Lage zu sagen, dich hätte Jesus aber rausgeschickt. Amen.